Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge 145 erwartet euch ein Gespräch voller Zweifel und Zuversicht. Andersmacher Dennis Schenkel initiiert die Digital Misfits. Das ist eine Plattform und Community voller digitaler Außenseiter, wenn man es direkt übersetzt. Denn es sind häufig die Außenseiter, die Sonderlinge und die Quereinsteiger oder, wenn ich noch ergänzen darf, die Andersmacher, die unsere Welt verändern. Veränderung erlebt Dennis gerade genug. Davon berichtet er so ehrlich, dass ich an einer Stelle das Thema gar nicht vertiefen will, aber es spricht für ihn, dass er sich seiner aktuellen Lebenssituation in dieser Form stellt. Wir sprechen heute darüber, was es mit uns macht, wenn wir merken, dass wir nicht ins System passen. Was es mit mir macht, wenn ich auf den Konsum von Social Media angesprochen werde. Und was es mit ihm macht, wenn seine berufliche Leidenschaft plötzlich kurz vor der Insolvenz steht. Und wo Dennis ein Alleinstellungsmerkmal unter allen Andersmachern im Podcast hat, das erfahrt ihr gleich.
Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
Schon seit Jugend, schon seit Schulzeit, eigentlich im Studium hat es richtig angefangen, das Gefühl habe, dass ich in dieses System nicht reinpasse und dass ich mir eigentlich nur wünschen würde, dass ich doch so sei wie andere. Also ich glaube, ich habe den Sechser im Negativlotto in gewisser Weise dieses Jahr gewonnen. Also ich habe jetzt gerade eine Phase hinter mir, wo ich wirklich morgens das Gefühl hatte, wenn ich den Computer aufklappe, dann stürzt mein Kopf ab.
Bis ich das mir jetzt, So, Dennis, herzlich willkommen in meinem Podcast bei den Andersmachern. Frage vorweg, wann hast du das letzte Mal etwas von Simon Sinek gelesen, gehört oder gesehen?
Gesehen auf jeden Fall gestern, weil ich ihm auf Instagram, LinkedIn und allem möglichen folge. Gelesen, ja, Schande über mein Haupt auf mein Haupt. Das ist, glaube ich, im März gewesen oder sowas, als ein neues Buch rausgekommen ist. Ich glaube, das endlose Spiel. Aber es ist eigentlich immer so ein Dauerthema. Also tatsächlich haben wir bei uns im Team vorletztes Wochenende auf Basis von seiner Definition des Whys unser Why nochmal gefeinschliffen.
Ja, und das hat ja bei dir noch eine größere Dimension, weil du hast oder ihr seid dabei, ich vermute immer noch dabei, versuchen ihn nach Deutschland zu holen. Ist das richtig?
Genau.
Läuft das Projekt noch?
Genau. Es hat sich ein bisschen was schwerer gestaltet, als wir natürlich gehofft haben. Also durch Corona ist das Ganze auch nochmal ein bisschen was verkompliziert worden. Genau, aber unser Anliegen ist es, Simon Sinek nach Deutschland zu holen. Wir sind im Austausch mit seiner Firma und mit seiner Assistentin. Die haben natürlich, oder er hat natürlich, Preise, die wir uns in Deutschland als Speaker kaum vorstellen können. Dazu kommt natürlich dann einmal noch das Reisen. Aber die große Herausforderung ist, dass er inzwischen weniger reisen möchte und weniger Vorträge geben möchte. Er hat ja um sich herum ein entsprechendes Team aufgebaut, was eben quasi seine Message in die Welt bringt und er möchte einfach ein bisschen was zurücktreten. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nur wirklich Simon oder das Why oder Start with Why, wenn wir auch wirklich Simon Sinek haben und er ist einfach derjenige, der diese Botschaft quasi in die Welt getragen hat. Deswegen ist es uns ein Anliegen, ihn zu bekommen. Und das Ganze können wir leider nicht zu den üblichen Honorars machen, einfach weil wir noch nicht so finanziell stark aufgestellt sind. Unser Ansatz ist es, mit der Community im Prinzip eine Art Petition haben wir gestartet, um später sagen zu können, guck mal Simon, guck mal liebes Team von Simon, wir haben hier beispielsweise 50.000 Unterschriften gesammelt. Das heißt, da wollen Leute euch oder dich sehen. Können wir nicht irgendwas machen, können wir es nicht irgendwie hinbekommen, dass du doch nach Deutschland kommst? Wie gesagt, im Zuge von Corona hat sich das Ganze ein bisschen schwerer gestaltet. Wir wollten das Ganze eigentlich über unsere Veranstaltung noch ein bisschen was pushen. Ja, shit happens.
Ja.
Wir haben es jetzt erstmal gestoppt, wollen aber nochmal einen neuen Versuch wagen, wenn wir quasi wieder on track sind.
Ja, die Petition habe ich natürlich unterschrieben, ist klar. So ein Projekt kann man nur unterstützen. Wie teuer ist das denn? Wie teuer ist so ein Vortrag?
Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so offiziell drüber reden sollte oder darf, aber es geht ins Sechsstellige.
Wahnsinn. Ich weiß von, ich glaube, was ist hier? Gary Vaynerchuk ist bei 500.000, ne?
Auch da weiß ich von anderen Organisatoren, dass es da durchaus ins Siebenstellige geht.
Also, ja, gut.
Also ich meine, das macht ja natürlich ein bisschen was abhängig davon, wer ihn versucht zu buchen und ja, so weiter und so fort. Und wenn es dann halt ein gewisser Konzern oder sowas ist, dann geht's schnell mal ins Siebenstellige.
Krass. So, siebenstellig, da sind wir noch nicht angekommen. Wir beginnen heute auch dieses Gespräch mit meinem obligatorischen Steckbrief. Dein Name?
Dennis Schenkel.
Dein Alter?
33.
Deine Heimat?
Siegburg.
Deine Geschwister?
Habe ich keine.
Dein Vorbild?
Oh Gott. In gewisser Weise Ryan Holiday, amerikanischer Autor und Philosoph.
Ryan Holiday, ich oute mich mal. Ich kann mit dem Namen noch nichts anfangen. Wofür steht er?
Ich habe auf meinem Arm sogar einen Buchtitel von ihm stehen. Es heißt The Obstacle is the Way. Also er beschäftigt sich vor allem mit der Philosophie der Stoer und der Stoiker. Mhm. Und also quasi das antike Philosophie aus dem Griechen, aus dem Griechischen und aus dem Römischen, insbesondere Marc Aurel, also ehemaliger römischer Kaiser, sage ich auch noch, als ob es jetzt noch einen römischen Kaiser gibt. Auf jeden Fall ein römischer Kaiser, der eben auch diese Stoa gelebt hat und Stoiker war. Und es geht eigentlich darum, zu verstehen, dass alles, was im Leben passiert, wir haben keinen Einfluss darauf, was im Leben passiert, wir haben nur einen Einfluss darauf, wie wir damit umgehen, was uns geschieht. Und einer der letzten großen Stoiker war beispielsweise Friedrich Nietzsche, der den Begriff geprägt hat, Amor Fati, was ich auf meinem anderen Arm stehen habe. Und Amor Fati bedeutet, liebe dein Schicksal. Also nicht nur akzeptiere dein Schicksal, sondern liebe dein Schicksal. Genau, und back to Ryan Holiday. Ryan Holiday ist ein amerikanischer Autor, auch ungefähr das gleiche Alter wie ich, der in einer modernen Art diese alten Stoiker quasi aufnimmt, deren Veröffentlichungen, deren Niederschriften quasi aufnimmt und diese in ein modernes Licht rückt und quasi für den modernen Menschen versucht zu verpacken. Und daraus habe ich in den letzten Jahren sehr viel ziehen können aus diesen Lehren und diesen Überlieferungen.
Also, ich stelle ja vielen Gästen die Frage nach dem Vorbild und da kommen sehr unterschiedliche Antworten von ich habe kein Vorbild bis ganz klar, ganz schnelle Antwort, dass das da Personen gibt, die halt sehr inspirieren, dass jemand dann so die Kernaussage der Person, die ihn am meisten inspiriert, als Tattoo trägt, gab es noch nicht. Das finde ich bemerkenswert und dann doch auch irgendwie passend. Stellen wir uns vor, du säßt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken? Was würdest du bestellen?
Wahrscheinlich ein Gin Tonic.
Gin Tonic. Und stellen wir uns vor, ich säße zufällig auch an dieser Bar und würde zufällig auch einen Gin Tonic trinken. Und wir würden irgendwie ins Gespräch kommen. Worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Also erstmal würde ich mich natürlich darüber interessieren oder dafür interessieren, was du machst und wie deine Lebensgeschichte ist. Ich glaube, man kann viel von Menschen lernen, wenn man einfach erstmal die Lebensgeschichte erkennt und jetzt nicht irgendwie unbedingt dieses Standard, ja, ich bin da und da zur Schule gegangen, habe die und die Ausbildung gemacht, habe das und das studiert und jetzt arbeite ich seit 15 Jahren in dem und dem Laden, sondern eigentlich so die anderen Wege, die wir nebenbei haben, beispielsweise Vereine, beispielsweise was waren Situationen in deinem Leben, wo du wirklich was gelernt hast, wo du auf die Fresse geflogen bist und da wirklich was raus mitgenommen hast und so weiter. Und ich glaube, das tun wir jetzt gerade aktuell, also jetzt im Zuge von Corona, tun wir das halt irgendwie alle, zumindest wenn wir halbwegs reflektiert sind, dass wir was daraus mitnehmen. Ja, und ich glaube, wir würden im Gespräch ziemlich schnell auf einen Punkt kommen, wo wir relativ tief an irgendwie so einer vielleicht Wunschstelle wären. Also ich mag es, mich mit Menschen über Themen auszutauschen, die vielleicht nicht ganz so Smalltalk-mäßig sind. Also wo es schon ein bisschen was ans Eingemachte geht, wo man sich aber auch sehr schnell findet und eine gleiche Wellenlänge findet.
Ja, ich glaube, Themen hätten wir sehr schnell genug. Also selbst so die Klasse, dieses klassische Thema, wo kommst du her, wo bist du zur Schule gegangen? Wir haben ja festgestellt, ich bin da zur Schule gegangen, was gar nicht so weit von Siegburg entfernt ist. Da hätten wir ein Thema und mit The Obstacle is the Way oder Amor Fati wäre der Abend gut gefüllt. Ich würde dich mit Sicherheit dann irgendwann fragen, Mensch, Dennis, ist ja hier ein super Gespräch mit dir. Was machst du denn so beruflich?
Ja, beruflich. Und das ist auch wieder so der Punkt. Also klar, ich bin Initiator und Organisator von Digital Misfits. Eine Community, die wir ins Leben gerufen haben. Gleichzeitig bin ich aber tatsächlich gerade arbeitslos, was auch wiederum so eines der Themen ist, wo ich natürlich sagen würde, wir in unserer Gesellschaft versuchen so etwas sehr schnell totzuschweigen und Arbeitslosigkeit ist ja in gewisser Weise eine Schwäche, genauso wie das Thema Mental Health, wo wir vielleicht später noch drauf eingehen. Was ich aber einfach nicht unbedingt so wahrnehme, sondern es möglicherweise auch als Chance sehe, neu zu orientieren und so weiter und so fort. Aber neben meiner eigentlichen Erwerbstätigkeit oder Erwerbslosigkeit, wie auch immer man es gerade nennen möchte, mache ich trotzdem weiter Digital Misfits, wo wir versuchen, eine Community aufzubauen und ein Sprachrohr und eine Bühne zu bieten für diese, ja, wir nennen sie Misfits, für Menschen, die nicht unbedingt den geradlinigen Lebensweg haben. Das heißt, Menschen, die beispielsweise ein Studium abgebrochen, die sehr lange abgebraucht haben für ein Studium, die vielleicht gar kein Studium haben, die in einem Job arbeiten, den sie vorher gar nicht gelernt haben. Menschen, die sehr viel in Jobs hin und her springen, die unterschiedlichste Interessen haben, die sich sehr viel autodidaktisch beigebracht haben, die einfach nicht diesen üblichen Weg gegangen sind, die nicht unbedingt in die Standardschubladen passen, so wie Unternehmen es gerne hätten. Gleichzeitig ist es aber so, dass Unternehmen natürlich händeringend nach Talenten suchen, nach gerade Talenten im digitalen Kontext. Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass gerade im digitalen Kontext sehr viel Fähigkeiten durch autodidaktische Aneignungen eigentlich erst entstehen. Das heißt, ich bringe mir selber Programmieren bei oder ich habe durch eigene Tätigkeiten und eigenes kleines Startup gelernt, wie ich Marketing betreiben kann und so weiter und so fort. Das kann ich nicht unbedingt durch Zertifikate nachweisen. Unternehmen suchen aber immer noch die Leute, die ein fertiges Marketingstudium haben, die alle möglichen Zertifikate vorweisen können, die vorweisen können, dass sie alles Mögliche an Programmiersprachen gelernt haben. Aber die wirklichen Talente haben das nicht. Die wirklichen Talente haben sich selber beigebracht. Und da ist ein Mismatch. Es ist ein Mismatch zwischen Unternehmen, was deren Verständnis von Talent heutzutage ist, und das, was Talent heutzutage wirklich ausmacht. Und da wollen wir einerseits Unternehmen helfen, dieses Missverständnis quasi zu bewältigen und zu verstehen, was heutzutage Talent ausmacht. Und auf der anderen Seite wollen wir diesen Misfits, weil wir gemerkt haben, dass das natürlich auch eine massive Auswirkung auf die Psyche dieser Menschen hat, wenn sie nie wahrgenommen werden für das, was sie eigentlich können, wenn sie immer klein geredet werden, wenn sie sich bei Jobs bewerben und nicht genommen werden, weil dann irgendwelche Zertifikate und irgendwelche Zeugnisse fehlen und so weiter und weil es ihnen keiner abnimmt, dass sie es können. Das hat einen sehr starken Einfluss auf die Psyche und auf das Selbstwertgefühl dieser Menschen, dieser Misfits. Und diesen Menschen wollen wir den Rücken stärken und sagen, du bist wertvoll. Du kannst was Wichtiges. Du musst einfach nur an jemanden geraten, der es dir abkauft. Du musst an dich selber glauben. Du musst dich vielleicht anders präsentieren. Du musst dich zeigen. Und nicht dich kleinreden lassen und abstempeln lassen als, ach, du kannst ja nichts, du hast es ja nicht gelernt. Und das ist unser Herzensthema, weil wir uns selber eigentlich auch im Team als diese Misfits sehen. Und dementsprechend wollen wir diesen Menschen, die so ähnlich ticken wie wir, eigentlich helfen.
Ja, da steckt eine Menge drin. Jetzt bist du ja hier gerade im Andersmacher-Podcast und in meinem Intro heißt es, und das predige ich ja auch immer rauf und runter, dass ich mit Menschen und Marken spreche, die in keine Schublade passen. Könnte man sagen, dass das Verständnis, was ihr von Misfits habt, ein Synonym ist für das, was ich unter Andersmachern verstehe?
Das kann durchaus sein. Wir versuchen mit Misfits natürlich ein bisschen was polarisierend zu sein oder provokativ zu sein. Einfach aus der Lehre heraus, derjenige, der halt einfach ein MeToo-Marketing macht oder sowas, der wird halt nicht gesehen, ja. Wohingegen wir sagen, okay, wir geben den Leuten den Namen Misfits oder wir nennen sie Misfits und das hat auf einmal schon so dieses, Moment, was? Das klingt jetzt aber im Business-Kontext nicht unbedingt passend. Wobei dann auch die Leute relativ schnell wieder bei uns sind und sagen, ach ja, doch, stimmt. Und eigentlich bin ich doch vielleicht selber auch in gewisser Weise ein Misfit. Aber natürlich, unterm Strich können wir durchaus sagen, dass es sehr ähnlich ist, was wir tun, dass wir einen sehr ähnlichen Personenkreis auch in den Fokus sehen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Wir können jetzt beispielsweise als deutsche Gesellschaft, können wir nicht vor uns rumjammern und sagen, oh Gott, Digitalisierung, wir werden abgehangen. Gleichzeitig sind wir immer noch an unserem Baukastensystem interessiert und an unserem Schubladendenken. Während andere Länder und Nationen Menschen wie ein Steve Jobs oder Mark Zuckerberg quasi einfach befähigen, die ja definitiv irgendwie nach unserer Definition dann auch Misfits sind. Also Dropouts, also aus der Schule rausgeflogen, beziehungsweise aus der Uni rausgeflogen oder rausgegangen, haben in jungem Alter einfach irgendwas gemacht, was überhaupt nicht gesellschaftlich akzeptiert wurde zu der Zeit, und haben es ganz einfach anders gemacht. Ja. So, in Deutschland ist sowas halt einfach nicht unbedingt, ja, on vogue, beziehungsweise wird es nicht unbedingt akzeptiert. Und ich glaube, sowohl du mit deinem Podcast und mit deinen Maßnahmen, als auch wir versuchen da schon irgendwie ein bisschen was Aufklärung zu betreiben und diesen Menschen halt irgendwie ein bisschen was mehr, einerseits Mut zuzusprechen, andererseits einfach sie auch mehr ins Rampenlicht zu drängen und zu sagen, hey, das sind die Menschen, um die es eigentlich geht, wenn wir von einer erfolgreichen Zukunft, also einer digitalen Zukunft oder einer Zukunft in einer digitalen Welt reden.
Hm. Du hast dich eben als Initiator bezeichnet. Wo ist für dich der Unterschied zwischen Gründer und Initiator?
So gesehen bin ich der Gründer, ja, aber ich glaube, es geht um, also schon um das Wording. Wir wollen eine Community aufbauen und eine Community ist dann besonders stark, wenn sie das Gefühl hat, dass es nicht ein hierarchisches Gefälle gibt, wenn es nicht von oben herab irgendwas entschieden wird und dann wird es gemacht oder sowas. Und das ist auch mir ein Anliegen. Ich möchte beispielsweise einem Team nicht sagen, so, wir machen jetzt das und das, sondern ich möchte etwas mit dem Team arbeiten. Ich möchte also etwas mit der Community erarbeiten. Und dann ist es mir wichtig, dass ich sage, ich bin der Initiator. Klar, ich habe das Ganze initiiert, aber deswegen bin ich jetzt nicht erfahrener, weiser oder sonst was als alle anderen in der Community und habe deswegen irgendwie das Sagen. Ich habe es halt einfach nur ein bisschen was angeschoben.
Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge? Also jetzt Corona-bedingt, klar, ist jetzt ja bekannt, dass alle Events quasi gecancelt wurden. Mhm. Wie ist bei euch der Status quo?
Ja, wir mussten dieses Jahr das Event, das Festival leider auch so in der Form absagen, beziehungsweise haben es versucht, ins Virtuelle zu schieben. Ich sage ganz bewusst, haben es versucht, weil unsere Veranstaltungen normalerweise und gerade das Festival eigentlich dadurch ja, gekennzeichnet sind, dass es ein bisschen was anders ist, dass es halt nicht so die klassische Konferenz ist, sondern dass wir ein paar Dinge anders machen. Und leider hat es eben in dem Zuge dann oder im Zuge von Corona nicht stattfinden können. Wir haben aber versucht, das Programm und die Speaker, und wir hatten zum Glück, jeder Speaker hat gesagt, klar, ich bin mit dabei wieder, haben wir ins Virtuelle gehoben und wir haben dann eben eine virtuelle Konferenz umgesetzt mit drei Bühnen. Das heißt, wir hatten im Prinzip drei Zoom-Räume, in denen wir unterschiedliche Programme haben ablaufen lassen. Und da war dann auch alles Mögliche von Meditationssession über klassische Keynote hin zu, okay, wir erarbeiten etwas gemeinsam. Und es war auch unterm Strich ein Erfolg und wir haben es gut gemacht und wir haben es sehr erfolgreich gemacht, wenn wir bedenken, wie wenig Zeit wir hatten, beziehungsweise wenn wir bedenken, wie chaotisch die aktuelle Situation einfach ist. Also neben einem, okay, wie können wir jetzt natürlich das Programm virtuell darstellen oder online darstellen, heißt es natürlich noch ganz anders. Wir müssen ja im Hintergrund noch überlegen, okay, was machen wir denn mit der Location, die wir eigentlich gebucht haben? Es sind ja ganz andere Planungen noch da dran. Was machen wir mit Sponsoren und so weiter und so fort? Also unter der Hinsicht haben wir es eigentlich sehr gut hinbekommen, sehen aber auch, dass Online-Events zu Anfang des Corona-Hypes oder der Corona-Krise wurden uns die Online-Events, also wir haben direkt zwei Wochen später oder sowas nach dem Lockdown haben wir unser erstes Barcamp gemacht. Da waren wir überrannt. Mhm. Beim Festival war es dann wiederum, das war dann drei Monate später wieder weniger der Fall. Wir stellen fest, dass Online-Events sich langsam abgeschliffen haben. Also ja. Die Leute können wieder rausgehen. Es ist jetzt nicht mehr nur, ich muss zu Hause sitzen vor der Glotze, sondern sie können wieder rausgehen. Ich glaube, in Zukunft werden Online-Events einen gewissen Anteil natürlich immer noch haben, aber sie werden nicht ausschließlich das sein, worauf wir aufbauen können. Und dafür ist für uns auch das Zusammenkommen vor Ort einfach zu wichtig. Und deswegen machen wir jetzt auch beispielsweise nächste Woche in Berlin schon wieder ein kleines Event und auch wieder ein bisschen was ganz anderes. Das Event wird in einem Schrebergarten stattfinden.
An der frischen Luft.
Genau, an der frischen Luft, unter Einschränkungen natürlich. Das heißt, wir werden nicht unendlich viele Leute reinlassen können und Abstand und so weiter. Aber Ich habe bis jetzt von noch keinem Event gehört, was in dem Schrebergarten stattgefunden hat.
Ich auch noch nicht. Also es ist, ich meine, der Manuel Kuhlmann von Pirate Summit war ja auch im Podcast und ich glaube, die sind auch dabei, da digital einen super Job zu machen. Ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber ich persönlich bin der Meinung, du kannst gewisse Elemente eines Events und vor allem das, was du beschreibst, geht ja in diese Richtung, dass da sehr viel von der Atmosphäre lebt, dass da ganz viel so vom Zwischenmenschlichen, vom Spontanen lebt. Das kann man digital nicht kompensieren. Es geht nicht, aus meiner Sicht.
Ja, also es gibt ja auch verschiedenste Anbieter, die es dann beispielsweise versuchen, mit virtuellen Messegelände abzubilden und mit Messeständen und so weiter und so fort. Ich bin da sehr skeptisch. Ich meine, das erste und zweite Mal, dass ich mir dann so ein Event angucke, da sage ich noch, wow, das haben die jetzt aber interessant gelöst und so weiter und so fort. Unterm Strich sitze ich trotzdem nur zu Hause vor meinem Rechner und kann mich einfach nicht dem Gleichen hingeben, wie es einfach wäre, wenn ich vor Ort wäre. Gerade, du hast es gerade gesagt, das Pirate Summit, die sind auch in Köln einfach in einer Location, die einfach der Hammer ist. Und da bin ich einfach nicht zu Hause, sondern da bin ich halt in einer Location, die an einen Schrottplatz erinnert. Und da kann ich dann halt ein Meeting haben in einem alten englischen Doppeldeckerbus. Und das ist halt was anderes.
Mhm. Ist es denn, ich meine, ich will da jetzt auch nicht unhöflich nachbohren, aber ist es nicht existenzbedrohend jetzt, die Situation und die Entwicklung?
Definitiv. Also wir waren zu dem Zeitpunkt, als wir gesagt haben, dass wir das Festival nicht real stattfinden lassen, waren wir noch vor der Verordnung. Also es gab ja dann irgendwann eine Verordnung, die gesagt hat, Großveranstaltungen sind verboten.
Ja.
Die Krux an der Sache ist, in NRW war es immer noch keine Behörde oder sonst was denn die Definition einer Großveranstaltung ist. Was aber nötig wäre, um eigentlich unter dem oder das Thema höhere Gewalt. Also wir fallen nicht unter höhere Gewalt mit unserer Absage, wenn wir nicht der Definition einer Großveranstaltung entsprechen, die jetzt abgesagt werden muss. Diese Definition gibt's in NRW aber beispielsweise immer noch nicht. Das heißt, wir haben eine Veranstaltung abgesagt, ohne dass wir eigentlich die unter diese Definition gefallen sind. Was natürlich dazu führt, dass bei dem Thema Unmöglichkeit oder bei dem Thema höhere Gewalt werden im Prinzip alle Verträge auf null zurückgesetzt. Die Verträge sind nicht stattgefunden und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssten auch im Prinzip eine Location und so weiter nicht zahlen. Da wir jetzt aber erstens, bevor diese Verordnung in Kraft getreten ist, unser Event abgesagt haben und zweitens, wir nicht unter diese Definition fallen, wo es keine Definition gibt, haben wir im Prinzip auf eigenes Risiko die Veranstaltung abgesagt. Das heißt, in der Theorie war die Location immer noch zu zahlen, was uns natürlich dann ohne Einnahmen, ohne Sponsoring, ohne die ganzen Tickets und so weiter und so fort tatsächlich in Insolvenz getrieben hätte. Wir haben auch einen Teil der Location bezahlen müssen und haben versucht, quasi in gewisser Weise das Loch, was uns dort gerissen wurde, durch eine kleine Crowdfunding-Kampagne zu kompensieren. Damit haben wir quasi den nötigsten Beitrag quasi einsammeln können und haben gleichzeitig das Ganze auch noch nutzen können, um ein bisschen was unser virtuelles Festival zu bewerben. Gleichzeitig gab es ja jetzt in NRW noch eine Soforthilfe, die haben wir natürlich auch in Anspruch genommen. Was das Ganze jetzt für die Zukunft bedeutet, ist natürlich weiterhin die Frage. Also wir sind jetzt natürlich schon gedanklich im Planen für nächstes Jahr, ob nächstes Jahr dann aber so stattfinden kann und ob das Ganze finanziell dann überhaupt für uns noch stemmbar, also das weiter überleben. Dieses Jahr haben wir es noch gerade irgendwie so hinbekommen. Für nächstes Jahr, das wird sich zeigen.
Wie geht's dir damit?
So ist das Leben. Also wir hätten die Möglichkeit gehabt oder sagen wir so, viele Menschen hätten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als wir das Event abgesagt haben, den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, okay, es macht alles keinen Sinn. Das war innerhalb unseres Teams zu dem Zeitpunkt auch durchaus ein Diskussionspunkt, aber wir haben gesagt, nein, jetzt erst recht, jetzt kämpfen wir erst recht. Also warum sollten wir uns denn jetzt von so einer Sache quasi ablenken lassen? Und ich glaube, das ist was sich eigentlich durchs ganze Leben zieht. Also ich meine, jeder Mensch hat in seinem Leben immer irgendwelche schweren Situationen, in denen er den Kopf in den Sand stecken will eigentlich, aber sich dann doch nochmal berappelt und sagt, okay, jetzt mache ich trotzdem weiter. Und so haben wir es dann halt auch eben im März gemacht und gesagt, okay, jetzt erst recht und jetzt versuchen wir das Beste daraus zu machen. Und alles, was kommt, ja, kommt dann und wir werden gucken, wie wir damit umgehen können.
Ja, the obstacle is the way, ne?
Richtig, also. Und das ist, tatsächlich ist das genau woran ich mich viel festhalte und weswegen ich es auch auf meinem Arm stehen habe, weil es mich immer wieder daran erinnert, natürlich könnte ich jetzt aufgeben, aber ich könnte genauso jetzt weitermachen und quasi verstehen, dass das Leben nicht einfach immer so läuft, wie es in irgendwelchen Filmen läuft, sondern dass ein Leben immer nur daraus besteht, dass man von Hindernis zu Hindernis springt.
Mhm. Jetzt hast du ja eben sehr offen und ehrlich auch mit uns geteilt, und das weiß ich übrigens sehr zu schätzen, dass du gerade keinen Job hast, also arbeitslos bist. Das ist ja dann, also ich stelle mir das sehr schwierig vor, so dieses nicht nur dieses Finanzielle, sondern auch so dieses, ja, wie so eine Art mentales Fundament gezogen zu bekommen und doch weiterzumachen, weiter dran zu glauben, auch andere Teammitglieder irgendwie ja immer noch zu inspirieren und zu motivieren. Also dieses Spannungsfeld aus, fuck, wie gehe ich eigentlich gerade mit meiner eigenen Situation, mit meinem eigenen Schicksal um und gleichzeitig so nach außen hin zu sagen, okay, wir müssen weitermachen. Wie gelingt dir das?
Schwerlich, muss ich auch dazu sagen. Also es ist neben dem Thema jetzt beispielsweise Arbeitslosigkeit oder das, wie es mit Digital Misfits gerade läuft, und die Herausforderungen, die wir da eben haben, habe ich gerade noch einen ganzen anderen Rattenschwanz an persönlichen Problemen mit mir rumgeschleppt oder schleppe ich mit mir rum, die das Ganze noch mal ein bisschen was kurioser gestalten. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Und es gibt natürlich auch Tage, wo ich sage, boah, ich habe eigentlich keine Lust mehr, irgendwie zu kämpfen und gegen die Windmühlen zu kämpfen. Aber ich meine, was haben wir für eine andere Wahl? Klar, kann man jetzt sagen, Selbstmord ist immer noch ein Ausweg. Oder was auch immer. Aber ich bin kein Mensch, der Selbstmord begeht. Also was habe ich denn für eine andere Wahl, als einfach weiterzumachen? Und deswegen jetzt beispielsweise Projekte, die mir am Herzen liegen, einzustampfen, wäre für mich keine Option. Und das Thema Arbeitslosigkeit, gerade in der jetzigen Zeit, ich meine, vielen anderen Menschen geht es auch so. Ich würde es gerne sehen als Chance, mich neu zu entwickeln. Und es hat sich mir in den letzten Monaten einfach sehr viel ich habe sehr viel über mich selber gelernt. Ich habe sehr viel gelernt darüber, wie ich ticke, in welchem Bereich ich arbeiten möchte oder was ich machen möchte. Ich habe festgestellt, dass ich nicht unbedingt für das klassische Angestelltenverhältnis sehr gut geeignet bin, aus verschiedensten Gründen, aber vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel lieber bei meinen eigenen Themen bin, als dass ich halt beispielsweise Themen in irgendeinem Angestelltenverhältnis beispielsweise bearbeite, was ich dann von meinem Vorgesetzten oder sowas vorgesetzt bekomme beispielsweise. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, wie mein Lebensentwurf in Zukunft aussehen soll. Das heißt, möchte ich denn überhaupt so arbeiten, also so leben, dass ich halt beispielsweise einen festen Job habe, nach Hause komme, Abendessen mache, ins Bett gehe, am nächsten Morgen aufstehe, wieder einen festen Job mache? Ich habe mir eher einen Lebensentwurf, schwebt mir vor, dass ich mir gerne einen kleinen Hof kaufen würde irgendwo und so eine Art Tagungshotel für Workation, New Work, was auch immer, also neue Arbeitsansätze quasi in der Realität einsetzt. Also das heißt, wie kann ich mein dann Heim, also einen kleinen Bauernhof oder was auch immer, quasi dazu nutzen, ihn gleichzeitig als Umsatzquelle zu nutzen, indem ich andere Menschen einlade, auf diesem Hof mit mir zu leben, von da aus zu arbeiten und so weiter. Natürlich mit Internetanschluss, mit Flipcharts und was auch immer sie brauchen zum Arbeiten in der modernen Welt. Gleichzeitig will ich diesen Menschen aber auch in gewisser Weise ein Naherholungsgebiet bieten, ja, also mit Hühnern, mit Kühen und sonst was, wo sie sich dann einfach auch irgendwie ablenken können und in der Natur, wo sie wandern gehen können und sowas. Und das ist für mich, glaube ich, eher so ein Lebensentwurf, also nicht unbedingt die klassische Lohnarbeit, sondern eigentlich eher in so eine Richtung zu gehen. Und dann bin ich eigentlich sehr nah, ich mag eigentlich den Begriff New Work nicht, weil New Work und das, was wir aktuell unter New Work verstehen, überhaupt nicht das ist, was eigentlich Friedrich Bergmann damals mit seinem Begriff wollte. Aber mit meiner Vorstellung von meinem Lebensentwurf gehe ich eigentlich schon sehr stark in diese Grundannahme oder in das, was Friedrich Bergmann eigentlich damals wollte, nämlich ein komplett anderes Verständnis von Arbeit. Und das ist für mich irgendwie so ein schönes Bild, ein schöner Entwurf, den ich anstrebe. Und vielleicht auch in gewisser Weise damit Prototyp zu sein, Prototyp Misfit für andere Leute zu sein. Vielleicht ein bisschen ja, nicht das Vorbild, aber woran man sich vielleicht orientieren kann. Guck mal, der Dennis, der hat das gemacht, warum kann ich das nicht auch machen?
Mhm. Ich meine, dieser Prototyp oder diese Vorbildfunktion, das wiegt natürlich auch schwerer auf den Schultern, ne? Wenn man sich, kann ich mir vorstellen, wenn du dir oder wenn wir uns so einen Druck ja quasi mitmachen. Kennst du dieses Gefühl, wo du mit dir selbst haderst, weil du so tickst, wie du tickst? Und so nach dem Motto sagst, ey, warum in aller Welt kann ich nicht einfach ganz normal sein?
Das ist sehr lustig, dass du das sagst. Ich bin tatsächlich gerade auch in der Therapie, um genau dieses Thema anzugehen, weil ich schon seit Schulzeit, eigentlich im Studium hat es richtig angefangen, das Gefühl habe, dass ich in dieses System nicht reinpasse und dass ich mir eigentlich nur wünschen würde, dass ich doch so sei wie andere, dass ich einfach zu meinem Job gehen kann und jeden Tag meinen Job machen könnte und dann glücklich nach Hause gehen könnte und dann mit meiner Familie zusammen sein könnte. Aber allein diese 8-9 Stunden, die ich auf der Arbeit wäre, habe ich das Gefühl, dass ich ertrinke, weil ich nicht in einem Umfeld bin, in dem ich mich wohlfühle und so weiter. Und dieser innere Kampf oder dieser Vorwurf an mich selber, warum kann ich nicht so sein wie alle anderen? Warum kann ich nicht einfach nur zufrieden sein mit diesem Arbeitsumfeld, was ich habe und mit dem Geld auf dem Konto, was dann am Ende des Monats kommt und so weiter? Warum kann ich das nicht? Für mich ist es die letzten Monate ein großer Kampf gewesen, aber ich glaube, dass die Lösung für dieses Hadern mit mir selber ist eigentlich Selbstakzeptanz. Akzeptieren, dass ich so bin und nicht dagegen ankämpfen, sondern akzeptieren und dann einfach sagen, okay, wie würde denn ein anderer Weg aussehen? Wie würde denn ein Weg aussehen, der für mich passen würde, der für mich funktionieren würde? Und das ist das eben, weswegen ich mit diesem Lebensentwurf quasi auch in gewisser Weise aufgekommen bin, weil ich mir die Frage gestellt habe, okay, wenn du nicht in einem normalen Angestelltenverhältnis glücklich wirst, wie würdest du denn dann glücklich und wie kannst du denn trotzdem für Einkommen sorgen und so weiter und so fort? Also ja, das ist ein riesen Thema, was natürlich auch auf Digital Misfits mit einspielt und warum es Digital Misfits eigentlich überhaupt gibt. Ja.
Mhm. Ja, also das resoniert sehr stark mit mir. Ich stelle manchmal fest, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die mich nicht so gut kennen, dass sie halt den Eindruck haben, das läuft alles bei dem, das ist super, der ist fokussiert, das ist ein Erfolg nach dem anderen, wo ich mir so denke, what? Also es gibt natürlich auch bei mir Phasen, wo ich genau das spüre, wovon du gerade so offen und ehrlich erzählst. Also genau dieses, ey, warum kann ich nicht einfach normal sein? Dann wäre doch alles viel einfacher. Und ich habe ehrlich gesagt, es gab bei mir einen Moment in meinem beruflichen Leben, wo das sehr extrem war. Da lief das auch finanziell nicht gut, also gar nicht gut. Und das war so, also war schon ein sehr dunkler Tag. Und ich habe mir, also das Einzige, was mir einfiel, um damit umzugehen, war, mir bewusst zu machen, ich habe mich dafür entschieden, so mein Leben zu gestalten. Ist meine Entscheidung gewesen und jetzt ist es meine Verantwortung, damit umzugehen und eine Lösung zu finden. Und das geht in die Richtung, dass du sagst, ich meine, du bist ja auf einer persönlicheren Ebene mit der Selbstakzeptanz, aber das ist ja am Ende des Tages ist ja derselbe Grundton, zu sagen, ich akzeptiere mich, ich akzeptiere meine Situation, ich akzeptiere auch meine Entscheidung für diesen Lebensentwurf und dazu gibt es keine Alternative. Dann geht es darum, Lösungen zu finden und Wege zu finden. Und wenn the obstacle the way ist, dann sind wir vielleicht auf einem guten Weg.
Wobei ich da jetzt auch sagen würde, es gibt immer eine Alternative. Ja, also nur okay, weil man jetzt beispielsweise, also nur weil ich jetzt beispielsweise dann irgendwie jetzt fiktiv ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut habe und so weiter. Aber es ist natürlich jeden Tag ein Kampf. Und eigentlich habe ich mir einen goldenen Käfig aufgebaut oder sowas. Aber jeder Tag habe ich das Gefühl, okay, ich kann nicht mehr oder was auch immer. Dann gibt es immer noch die Option, es sein zu lassen. Also ich glaube, ein weiteres Buch zu zitieren von Ryan Holiday, Ego is the enemy. Also das Ego ist der Feind. Und ich glaube, das ist es in ganz vielen Fällen, dass wir sagen, oh, ich kann doch jetzt nicht aufhören, dieses Unternehmen hier zu leiten, weil was denken denn die anderen von mir? oder dass man vieles auch einfach gar nicht anfängt, weil, ja, was denken denn die anderen Leute von mir? Oder ich kann doch jetzt nicht öffentlich über Depressionen reden, weil was denken denn die anderen Leute von mir? Also das ist immer das Ego, oder dass man meint, ja, ich habe doch was ganz anderes verdient, oder ich müsste doch jetzt eigentlich da und da sein und ich vergleiche mich mit anderen Menschen und sowas. Ich glaube aber, das ist ja die Wurzel von vielen Übeln, dass man sich mit anderen Menschen vergleicht, dass man am eigenen Ego sehr hängt, dass man sich Fehler nicht eingesteht, dass man ja weiter einen Weg langläuft, wo man eigentlich schon lange abgebogen wäre, aber aus eigenem Stolz und aus falschem Stolz vielleicht sagt man, ich muss jetzt aber weitermachen. Und ich bin gerade 33, mein Lebensentwurf war eigentlich ein ganz anderer, also bis letztes Jahr war mein Lebensentwurf ein ganz anderer, bei mir hat sich familiär sehr viel verändert. Ja, jetzt muss ich halt neu starten. Es gibt keine andere Option. Und auch mit 33 und wahrscheinlich auch mit 60 und sonst was kann man immer noch neu starten.
Mhm. Ja, die Beispiele gibt's ja genügend auch hier im Podcast, dass das Alter da nicht relevant ist. Aber du sprichst da einen guten Punkt an mit dem Ego. Unterstreiche ich sofort. So, du hast ja eben davon berichtet, dieses Gefühl, so ja, ich passe nicht in dieses 9-to-5. Also dieser klassische Weg, das ist nicht mein Weg. Das ist ja wie so eine Art, du entdeckst deine eigene DNA, du entdeckst deine Persönlichkeit und stellst für dich fest, nein, da passe ich nicht rein, das ist nicht mein Fit. So. Das auf der einen Seite, das ist ja dieses recht gesunde Selbsterkennen, wo unser Weg liegt. Ich habe manchmal mir sogar schon die Frage gestellt, und da spielt nämlich jetzt das Ego rein. Also ich will jetzt versuchen, ist ein bisschen kompliziert, ich will jetzt versuchen, ist das manchmal Ego oder ist das die Treue zu unserer persönlichen DNA? Weil wenn ich sage, ja nee, dieses 9-to-5 und das ist nicht meins und so, da habe ich manchmal mir selbst gegenüber schon so manchmal die Frage gestellt, so, ja, denkst du bist was Besseres oder was? Weißt du, was ich meine? Und das die Frage, die ich mir jetzt stelle, wann ist das Ego so eine Entscheidung? Und wann ist es, nee, da bleibe ich mir treu? Mhm. Ich habe natürlich keine Antwort auf die Frage, aber
Ich glaube, dieses, was du gerade sagtest, oh, glaubst du, ich bin etwas Besseres, ist natürlich auch irgendwo was Besseres als was? An welchem Maßstab gesetzt? Mhm. Ja? Also nur, weil man etwas anders macht, heißt es ja nicht, dass es deswegen besser ist oder schlechter ist. Ja. Ich kann einen Lebensentwurf haben, der vollkommen anders ist als das, was ich in meinem Freundeskreis oder in meinem beruflichen Umfeld oder sonst was sehe. Ich habe aber beispielsweise finanziell einfach nur ein Drittel vom Erfolg. Ja, ich komme gerade so über die Runde, aber ich kann damit natürlich total glücklich sein. Wohingegen jemand, der alles so macht, wie es die anderen machen, der hat natürlich dann sein zweites Auto vor dem Haus stehen und so weiter und so fort. Ist es deswegen besser? Ist es schlechter? Also ich fühle mich jetzt deswegen nicht als etwas Besseres. Ich habe so eine These. Und zwar, dass in unserer sehr glücklichen Zeit, in der wir leben, auch und dazu auch noch in Deutschland, wo es uns verdammt gut geht, zwei Herzen in unserer Brust schlagen. Und das ist gerade in Bezug auf Misfits, was jetzt kommt. Und zwar gucken wir uns einmal die Maslow'sche Bedürfnispyramide an. Dann ist im Prinzip das höchste Ziel die Selbstverwirklichung. Also ich möchte mich selbst verwirklichen, möchte ich selbst sein und so weiter und so fort. Und das ist dann beispielsweise, ich möchte irgendeinen abgefahrenen selbstständigen Beruf machen. Ich möchte irgendwie dies, das, jenes machen. Ich möchte durch die Welt reisen und irgendwie überall leben und dann im Prinzip ein Digital Nomad sein und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben diese Bestreben, etwas Extraordinäres zu tun, etwas Besonderes zu tun, etwas zu tun, was kein anderer tut. Wir wollen uns in unserer eigenen Persönlichkeit voll entfalten können und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das oberste Gute laut dieser Bedürfnispyramide. Auf der anderen Seite gibt es aber so etwas wie ganz tief in uns verwurzelte Ängste. Nämlich, dass wenn wir uns quasi aus einer Gesellschaft herausziehen, beispielsweise indem wir etwas Extraordinäres machen, dann gucken alle anderen Leute und sagen, na, guck mal, was macht der denn da? Das geht aber ja gar nicht. Das heißt, wir werden quasi aus einer Gesellschaft ausgesondert, wir werden abgesondert. Und das ist eine der Urängste, die wir haben. Nämlich, wenn wir uns beispielsweise in der Steinzeit, wenn sich dort jemand aus seiner Sippe herausgesondert hätte, weil er etwas anders macht als alle anderen, dann wäre er des Todes gewesen. Dann wäre er irgendwann verhungert, weil er nicht mehr für sich selber sorgen kann. Weil damals brauchte man die Gemeinschaft. Gemeinschaft, um für sich zu sorgen. Das heißt, wir haben diese Urängste, dass wenn ich etwas anders mache, dann werde ich abgesondert, dann habe ich Angst um mein eigenes Leben, weil das einfach in unseren Genen drin ist. Auf der anderen Seite habe ich aber dieses Bedürfnis, mich selbst zu verwirklichen. Das heißt, da sind zwei gegensätzliche Pole in uns drin und das ist wie so eine Waage und ist die Frage, für welche Seite entscheide ich mich denn eigentlich? Und entweder kriegt man es in der Waage oder man sagt halt, man nimmt ein Extrem. Also man opfert entweder seinen Individualismus und ist einfach ein Teil der Gesellschaft mit, also jetzt wirklich, es ist natürlich nichts gegen jemanden, der sagt, er möchte Teil der Gesellschaft sein und er möchte seinen 9-to-5-Job und so weiter haben. Aber es ist natürlich in gewisser Weise dann auch die Aufopferung von seinen eigentlichen individuellen möglicherweise Zielen. Auch wenn man sie vielleicht nie hinterfragt hat. Also ich meine, dass viele Menschen wissen einfach gar nicht, was sie in ihrem Leben eigentlich wirklich wollen. Sondern sie leben im Autopilot und sehen dann irgendwann die Kiste von innen. Ja, das ist meine These, also dass es diese zwei unterschiedlichen Seiten gibt.
Ja, ich glaube also da auf jeden Fall. Also auf der einen Seite wäre das also die Sicherheit, auf der anderen Seite die Autonomie und das ist definitiv das Spannungsfeld. Was glaube ich, und das, ich meine, wir können jetzt ja nicht vollumfänglich über alles sprechen, aber was mir an dieser Stelle wichtig ist zu betonen, dass wir natürlich auch nicht diese Selbstständigkeit auf so einen Thron stellen dürfen. Mhm. Ja, also es gibt ja viele Menschen und ich könnte mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht selbst auch so denken oder jemanden kennen, der so denkt, so dieses, ja, irgendwann mache ich mich mal selbstständig. Das klingt immer so, irgendwann bin ich dann auch mal glücklich. Und es gibt viele Menschen, denen ich schon begegnet bin, wo ich mir sage, ganz ehrlich, ich ticke komplett unternehmerisch und selbstständig und ich rate dir, mach es nicht, weil es würde dich unglücklich machen. Weil es gibt natürlich, es hat natürlich voll seine Berechtigung, einen Arbeitgeber zu finden, bei dem du im Idealfall zu einem großen Teil so sein kannst, wie du bist. Und du kannst auch in einem Unternehmen viele Dinge anders machen, gibt's auch genügend Beispiele aus dem Podcast. Also das ist mir an der Stelle, und ich könnte mir mal vorstellen, dass du das genauso siehst, dass wir halt aufpassen müssen, ne, dieses, sobald du was Selbstständiges machst, bist du glücklich.
Das meine ich auch gar nicht. Also das möchte ich auch gar nicht propagieren in dem Sinne. Ich sehe es genauso wie du. Und das ist ja auch der Grund, warum wir mit Digital Misfits da Unternehmen mehr aufklären wollen, dass sie Raum schaffen für diesen Individualismus, so dass die Menschen sich nicht selbstständig machen müssen, sondern dass sie ihre Fähigkeiten, ihre Talente, ihre Interessen innerhalb eines Unternehmens in einer Festanstellung entfalten können. Was ich mit diesem Lebensentwurf meine, ist noch nicht mal unbedingt selbstständig, sondern jetzt wieder zurück auf meinen Wunschlebensentwurf. Ich habe dann meinen Hof da. Dort kann ich dann Leute begrüßen, die dann dort auf diesem Hof mit mir WG-artig, wie auch immer, ihr Workation-Urlaub machen. Gleichzeitig kann ich aber ja immer noch einen Job haben, wo ich 2-3 Tage die Woche irgendwie festangestellt arbeite. Also nochmal in Bezug auf die Definition von New Work, was Friedrich Bergmann gesagt hat. Er sagt ja, dass wir bei New Work uns loslösen sollen von der Vorstellung, dass wir in einem festen, dauerhaften Arbeitsverhältnis über einen Vollzeitjob sind. Also, dass wir nur noch Arbeitsverhältnisse haben, sondern dass sich unsere zukünftige Arbeitsverhältnis zusammensetzt aus verschiedenen Teilen. Zum Teil aus Lohnarbeit, zum Teil aus selbstständiger Arbeit, zum Teil aus Gemeinwohlarbeit oder auch beispielsweise, dass ich in meinem eigenen Garten Gemüse anpflanze. Das heißt, dass ich nicht mehr das Geld brauche, um mir Gemüse zu kaufen, sondern dass ich es selber anpflanze. Oder dass ich in meiner Gemeinde Kinderbetreuung übernehme, wohingegen jemand anderes dann später meine Kinderbetreuung übernimmt. Das heißt, dann muss dort weniger Geld reinfließen. Dann habe ich einen Anteil selbstständige Arbeit, beispielsweise indem ich dann Leute bei mir vor Ort zu Gast heiße. Aber ich kann gleichzeitig immer noch 2 Tage die Woche irgendwo in einem Unternehmen arbeiten. Vielleicht remote. Wo dann wiederum unsere neue Definition von New Work kommt. Ja, remote auf dem Bauernhof arbeite ich dann beispielsweise für einen Konzern. Kann ja sein. Aber das ist dann eher so ein Entwurf, der in meinem Kopf angenehm oder der wünschenswert in meinem Kopf zumindest erscheint, als wenn ich jetzt sage, 5 Tage die Woche, 8 Stunden, danach gehe ich nach Hause, bin müde und habe eigentlich keine Motivation und keine Kreativität mehr für eigene Sachen. Mhm. Also zumindest wäre das für mich so. Ich habe eben das Gefühl, dass ich ertrinken würde.
Ja, starkes Bild. Aber ich weiß genau, wovon du sprichst. Also das resoniert sehr stark mit mir. Du hast ja, oder ihr habt da ja eine großartige Mission. Und das lebt natürlich auch davon, dass ihr Menschen erreicht, die euch noch nicht kennen. Und ich jetzt beschäftige ich mich beruflich damit. Ich bin immer der Meinung, dass das Smartphone der kürzeste Weg zum nächsten Kunden ist und beschäftige mich ja inhaltlich mit Social Media Formaten und Content und Relevanz schaffen von Menschen und Marken auf Social Media. Jetzt weiß ich, dass du mir im Vorgespräch das Stichwort Digital Overload zugeschmissen hast. Mhm. In welchem Kontext bewegt sich das für dich gerade persönlich? Fühlst du dich überladen?
Ja, durchaus. Also ich habe jetzt gerade eine Phase hinter mir, wo ich wirklich morgens das Gefühl hatte, wenn ich den Computer aufklappe, dann stürzt mein Kopf ab. Also dass ich allein schon diese das Gefühl habe, okay, pling, jetzt kommt eine E-Mail rein und automatisch geht bei mir im Kopf jetzt, oh Gott, nicht noch eine E-Mail. Oder mein Handy klingelt. Oh Gott, wer ruft jetzt noch an? Was muss ich denn jetzt auch noch tun? Oder ich kriege eine Nachricht bei WhatsApp oder sonst was. Und es ist bei mir automatisch wird Cortisol ausgeschüttet und ich verfall automatisch in oder bin automatisch in diesen, oh, jetzt schon wieder irgendwas, worum ich mich kümmern muss, verfallen. Gleichzeitig, ich durchscrolle dann die neuesten Nachrichten von Trump und was für ein Schwachsinn in dieser Welt schon wieder vor sich geht, weil die Leute einfach keinen eigenen, weil der Horizont, der geistige Horizont der Menschen dort ist meistens von ihrem Kopf bis zur eigenen Haustür. Soweit reicht der eigene geistige Horizont. Sie muten sich aber an, über Weltpolitik entscheiden zu können und das natürlich dann auch noch in Social Media quasi der ganzen Welt mitteilen zu müssen. Das hat bei mir zu einer so richtigen Verdrossenheit geführt. Also wenn ich Nachrichten durchscrolle, denke ich mir nur, Gott, was geht in dieser Welt eigentlich vor? Was für ein Schwachsinn. Und genau das Gleiche eigentlich bei Social Media. Also das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise Facebook so gut wie überhaupt nicht mehr nutze, weil ich mir nicht mehr antun kann, was für ein Bullshit in diese Welt rausgetragen wird von Menschen, die einfach absolut verblendet sind und keine Ahnung haben, wovon sie reden. Das hat bei mir Tatsache zu diesem absoluten Digital Overload geführt. Also dass mich einfach das Smartphone annervt, dass es mich annervt, wenn ich den Laptop aufklappen muss für die Arbeit, dass es mich wirklich aus der Bahn bringt, wenn ich eine SMS bekomme oder eine E-Mail bekomme und so weiter und so fort. Ich habe dann auch einen Urlaub gemacht, komplett ohne Computer, also zufälligerweise, natürlich Computer war dabei, auf dem Campingplatz gab es dann aber beispielsweise kein Internet oder das WLAN war eigentlich immer dann irgendwie, wenn man es mal brauche, war es weg. Und dann habe ich irgendwie anderthalb Wochen komplett ohne Internet verbracht und ich habe gemerkt, wie gut es mir getan hat, wie entspannt es mich hat. Und es ist auch etwas, was ich bei vielen anderen Menschen beobachte, dass sie sehr belastet werden von dem, was eigentlich auf sie einströmt über verschiedenste digitale Kanäle. Und da sage ich, man muss sich eigentlich dessen bewusst werden und wissentlich Abstand davon nehmen. Das heißt, das Handy, ich habe mein Handy nachts beispielsweise überhaupt nicht mehr in meinem Schlafzimmer und ich reduziere enorm die Zeit, die ich eigentlich vor irgendwelchen Monitoren und so weiter verbringe.
Ja, absolut. Also ich meine, dagegen ist nichts einzuwenden, da auch wieder die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, okay, das ist ja meine Entscheidung, wie viel ich hier am Handy rumhänge. Was mir halt bei dieser Diskussion so um digitale Medien und so halt häufig auffällt, ist auch wie so eine Art Opferhaltung. So, ja, das ist alles böse da draußen, Social Media ist böse. Nee, Social Media ist einfach nur das Tool. Und hier, das sagt eigentlich, diese Situation sagt eigentlich viel mehr über die Menschen aus, als über das Tool, über das Medium, über das wir hier gerade reden, weil das kannst du genauso austauschen mit Zeitungen und mit Fernsehprogrammen und was auch immer. Und deswegen ist das.
Das ist ja eigentlich dein Job, aber da würde ich dich da mal da fragen: Ist es austauschbar? Weil mit Social Media hat jeder Depp quasi ein Megafon in die Hand bekommen. Früher war eine Zeitung, ein Fernsehsender, da war derjenige, der das Megafon in der Hand hatte, war der Besitzer der Zeitschrift oder der Moderator in einem Fernsehsender. Also eine sehr eingeschränkte Gruppe an Menschen. Und mit Social Media gibst du jedem Verschwörungstheoretiker, also jedem Deppen, das Megafon in die Hand.
Das ist korrekt. Ja, das gehört in unser sehr demokratisches Zeitalter dazu. Ja. Also die Menschen sind, wie die Menschen sind. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass Social Media die schöne Blumenwiese ist, über die wir ständig rüberlaufen. Also das ist völlig klar. Ich verstehe halt häufig nur nicht immer dieses Social-Media-Gebäsche. Mhm. Schalt mal den Fernseher an.
Mhm. Ich habe gar keinen Fernsehanschluss mehr.
Also ich habe auch keinen Fernseher mehr zu Hause. Bei meiner Freundin steht noch ein Fernseher. Und wenn man da manchmal durch... Ich denke mir so, und jetzt regen die Leute sich über Social-Media auf. Mhm. Das hat nichts mit Social Media zu tun. Das sind wir Menschen. Und das ist vielleicht auch, und da bin ich wahrscheinlich dann auch wiederum der falsche Ansprechpartner, weil es dann irgendwie ein Sozialwissenschaftler beantworten müsste, wohin sich die Gesellschaft inhaltlich so bewegt und womit sie sich beschäftigt. Und klar, also selbst wenn jeder Depp ein Smartphone in der Hand hat und jeder Depp irgendwas posten kann, entscheide ich, was ich mir angucke, wie viel ich mir angucke, wem ich folge, worauf ich den Fokus lege, wie ich damit umgehe, wenn ich so Schwachsinn sehe. Das ist alles meine Verantwortung. Mhm. Und ja.
Ja, da bin ich bei dir. Also. Und ich habe dann für mich eben die Konsequenz gezogen, dass ich mich da zum Großteil rausnehme, weil ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut tut.
Ja, also und wenn ich dann, also ich könnte mir auch vorstellen, mir würde es dann schwerfallen, jetzt so von heute auf morgen, so eine Woche, eineinhalb Wochen mal gar kein, das wäre schon bei mir... Das wäre schon eine Umgewöhnung, eine Umstellung, die zum Glück jetzt nicht ansteht. Muss ich mir jetzt keine Sorgen drüber machen. Du hast eben davon gesprochen und du entscheidest, ob du darüber reden möchtest oder nicht. Du hast gesagt, du hattest ganz anderen Lebensentwurf noch vor einem Jahr. Was genau möchtest du mit uns teilen, was sich da verändert hat?
Es hat sich ich war verheiratet noch bis kurz vor Corona und dann hat sich im Prinzip im Dezember letzten Jahres meine damalige Partnerin von mir getrennt, meine Ex-Frau. Und es war im Prinzip, wir hatten ein Haus, Kinder waren geplant. Und ich habe mich eigentlich schon auf mein Leben jetzt als Vater eingeschossen. Also dass ich jetzt Vater wäre, in dem Haus leben würde und so weiter und so fort. Und das war dann eben Dezember letzten Jahres der erste Knall, sage ich mal. Und das war natürlich erstmal, wow, okay, jetzt bin ich 33, jetzt muss ich mich auf einmal, ich sag mal, neu orientieren. Jetzt ist es halt nicht, dass ich dann mit Mitte 30 Vater bin, sondern dann wird es halt irgendwie, werde ich denn überhaupt jemals Vater? Weil es für mich schon gewisserweise ein Traum ist, Vater zu werden. Und das war dann der erste Knall. Und dann bin ich eben aus dem Haus ausgezogen. Es war relativ schnell, stand fest, dass wir das Haus verkaufen werden. Und dann kam im März Corona dazu und dann heißt es auf einmal Lockdown. Das heißt, eigentlich in der Phase, wo ich dabei bin, eine Trennung zu verarbeiten, sitze ich auf einmal nur noch zu Hause mit mir selber. Noch dazu dann irgendwie als Initiator von Digital Misfits, wo wir dann eigentlich Events geplant haben und jetzt muss ich mich auch noch darum beschäftigen, wie kriegen wir die Kuh denn jetzt noch vom Eis? Und dann haben wir das halt irgendwie geschafft und dann kommt aber irgendwie dann im Juli dazu, dass ich dann meinen Job verloren habe. Und gleichzeitig noch eine körperliche Diagnose, die mich sehr beschäftigt. Also ich glaube, ich habe den Sechser im Negativlotto in gewisser Weise dieses Jahr gewonnen. Und nichtsdestotrotz ist das halt... Und da auch wieder, the obstacle is the way. Ich versuche nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern ich versuche daraus etwas Positives zu sehen, es als Neustart zu sehen. Es etwas, klar, es ist schwer, das zu bearbeiten und zu behandeln und so weiter, aber es gibt so viele Menschen, denen es im Leben schwerer ging oder schlechter ging als mir. Ich muss keinen Krieg erleben. Ich habe immer noch vier Wände um mich herum. Ich lebe in Deutschland. In Deutschland ist noch kein Mensch verhungert, nur weil er irgendwie einen Job verloren hat. Ich meine, es ist Jammern auf hohem Niveau, was ich immer noch betreibe. Und also, ja, Kopf aus dem Sand und dann eben gucken, in welche Richtung man quasi diese Energie nutzen kann. Das ist ja ein bisschen wie beim Judo. Wie kann man quasi die Energie, die auf mich einwirkt, nutzen, um sie gegen den Gegner zu richten? Und ich versuche jetzt quasi diese Energie, die auf mich einwirkt, zu nutzen, um irgendwie voranzukommen.
Also ich weiß die Offenheit sehr zu schätzen und ich will das jetzt auch, ehrlich gesagt will ich darüber gar nicht sprechen, weil ich habe so viel Respekt davor, dass du das so offen teilst.
Ich find's wichtig.
Und
Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, weil ich sagte ja vorhin auch in gewisser Weise, vielleicht so der Misfit-Prototyp zu sein. Ich verstehe mich ein bisschen was in der Rolle, dass wenn nicht ich über so etwas rede, wenn nicht ich beispielsweise so einen Lebensentwurf anstrebe und ihn versuche vorzuleben, dann tut's halt im Zweifel keiner. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir so etwas bereden, dass wir so etwas wie Depressionen besprechen, dass wir so etwas besprechen wie, es kann im Leben nicht immer nur hochgehen und so weiter und so fort. Mhm. Weil viele Menschen, du meintest vorhin auch, es gibt viele Menschen, die dich angucken und sagen, wow, bei dir läuft's ja auch einfach alles und es geht ja einfach nur von Erfolg zu Erfolg. Ja, die Menschen sehen aber nicht, was es hinter verschlossener Tür gibt. Dass du dir nachts den Arsch aufreißt, dass du privat selber Probleme hast und so weiter und so fort. Man sieht immer nur den Erfolg. Ich glaube, wir müssen vielmehr auch die negativen Seiten thematisieren. Nicht, um am Ende irgendwie Mitleid zu erhaschen oder zu sagen, oh, guck mal, der arme Mensch oder sonst was, sondern um zu zeigen, dass hinter jedem Erfolg oder hinter jedem Lebensweg, es muss ja noch nicht mal irgendwie das, was wir jetzt irgendwie als Erfolg sehen, oh, Millionär und so weiter und so fort, sondern hinter jedem Lebensweg und hinter jedem Menschen oder jeder Mensch trägt seinen Rucksack mit. Trägt sein Paket. Wir wissen nur nicht, was in diesem Rucksack drin ist. Ob der Rucksack leicht ist oder ob der schwerer ist. Ob der Rucksack groß ist oder nicht. Das wissen wir nicht. Aber jeder Mensch hat seinen Rucksack.
Mhm. Ja, also das spricht für dich und für deine Haltung dem Leben gegenüber, the obstacle is the way, dass du das so offen teilen kannst. Ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich glaube, mir würde das sehr schwer fallen und das Schicksal, dein Schicksal hat scheinbar gerade in diesem Jahr, wie soll man das nennen? Also ich meine, das ist ja das volle Programm, auf gut Deutsch gesagt, ja? Also mehr Herausforderung geht nicht, sowohl privat als auch beruflich. Und da die Haltung zu bewahren, das ist das, was ich dir wünsche. Oder wie Viktor Frankl sagen würde, trotzdem ja zum Leben sagen. Mhm. Auch wenn wir hier nicht über Konzentrationslager sprechen. Aber das ist halt, es geht ja nicht darum, das Leid zu vergleichen, sondern es ist genügend leidvoll oder es ist ausreichend leidvoll genug, um in Gefahr auch zu laufen, dass einen das kaputt macht. Du steckst ja quasi, und das finde ich wiederum, dass das schön jetzt an unserem Gespräch, dass es, natürlich weiß ich, dass ich viele Gesprächspartner habe, die haben irgendwas erreicht, die sind so quasi arriviert und die sind anders und ich habe manchmal auch so bei manchen so ein bisschen so das schlechte Gewissen, ich stelle sie ja irgendwie auf eine Bühne, das ist mein Podcast, und will sie ja gar nicht so auf, ich möchte die Menschen ja gar nicht auf so einen Thron stellen und dieses Gespräch ist anders, weil es zeigt auch die Realität. Anders machen kann auch richtig wehtun und schmerzvoll sein. Und wenn wir aber dabei sind, was ist denn das, was dir aktuell am meisten hilft, mit dieser ganzen Gemengelage an Herausforderungen umzugehen? Du hast von einer Therapie gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, du liest auch viel. Was ist so dein Ding, wo du sagst, das ist mein Rückzugsort, das ist so meine Energieoase?
Ich bin ein Mensch, wenn ich alleine bin, verfalle ich eigentlich eher in Zweifel. Also je mehr ich alleine bin, verfalle ich in Zweifel. Und ich bin sehr froh, dass ich beispielsweise bei Digital Misfits ein Team habe von Leuten, die mich in gewisser Weise auffangen, also ohne, dass sie es wirklich merken oder wissen, dass sie jedes Mal, wenn ich mit ihnen in Austausch bin, dann bekomme ich Energie, weil ich dann merke, okay, es ist das, was ich hier tue, macht halt irgendwie Sinn. Es fühlen sich Menschen inspiriert von dem, was wir tun, und freuen sich auf das, was kommt. Und mit meinem Team zusammen ist es halt immer schön, wieder zu sagen, okay, und jetzt sind die nächsten Schritte die, die und die, und wir gehen auf eine gemeinsame Vision hin und sowas. Das gibt mir Energie. Wohingegen, natürlich, ich bin ein Mensch, ich brauche eigentlich auch sehr viel Zeit für mich alleine. Das heißt auch lesen und so weiter. Ich lese, wie du sagst, sehr viel. Oder auch einfach mal mit meinem Hund durch den Wald gehen und so weiter, ohne Ablenkung und sowas. Sowas brauche ich auch, wenn ich das aber über einen zu langen Zeitraum mache. Also das heißt, wenn ich irgendwie so 2, 3, 4 Tage nur für mich alleine bin oder sowas, verfalle ich eher in ein Loch. Und dann merke ich, wie der Schatten mich immer mehr verschluckt und so weiter. Also das ist so wirklich, also man könnte mal, als würde ich weiter in eine Depression reinrutschen beispielsweise. Und dann weiß ich aber auch, okay, ich brauche jetzt Menschen um mich. Ich brauche Menschen, die mich befeuern, die mir quasi einen Rückhalt geben, die Themen, die ich behandeln möchte, auch verstehen und mit denen ich darüber reden kann und so weiter. Und das gibt mir Energie. Ich finde es ist für mich sehr anstrengend, mit Menschen zu interagieren. Gleichzeitig ist es das, was mir Energie gibt.
Zumal es ja auch Menschen geben kann, die dir eher dann noch Energie nehmen. Also es gibt ja sicherlich Leute, die dann sowas sagen wie, ja, also jetzt hoffe ich nicht, dass das der Fall ist, aber so nach dem Motto, der Klassiker ist ja so, ja, jetzt stell dich mal nicht so an, ne, jetzt mach mal hier oder bewirb dich doch jetzt mal irgendwo. Ne, also ist dir mit Sicherheit auch schon begegnet. Wie gehst du denn dann um?
Das ist damit um? Tatsächlich ein Grund, warum meine Ehe gescheitert ist. Meine Ex-Frau war jetzt nicht diejenige, die gesagt hat, ja, jetzt stell dich nicht so an und so weiter und so fort. Aber es war natürlich immer dieser latente Druck da. Und jetzt besorg dir doch meinen Job. Warum kannst du das denn nicht? Und ich sage, ich kann nicht in einem Angestelltenverhältnis. Mir war damals noch sehr viel weniger bewusst, warum das so ist als heute. Aber es war für mich sehr schwer zu artikulieren, warum ich das nicht kann. Also das wäre für mich, als würde ich ertrinken. Also wirklich dieses Gefühl, als würde ich ertrinken. Und das war für mich total schwer, damit umzugehen. Und es ist dann das Gefühl, dass der Rückhalt nicht da ist. Ja, also von der Person, von der man sich eigentlich den Rückhalt ja am meisten erhofft oder erwartet, kommt dann eigentlich mehr Druck. Und umso mehr habe ich mich, du hast vorhin diese Frage gestellt, ob ich das nicht gefühlt habe, dass ich doch einfach mal so sein kann wie andere Menschen. Und ja, umso mehr hat sich dieses Gefühl aufgebaut. Warum kann ich nicht so sein wie andere Menschen? Mhm. Und insofern muss ich sagen, hat mir die Trennung halt auch auf positiver Seite einfach gezeigt, wow, ich kann einfach nicht so sein wie andere Menschen und ich muss es für mich verstehen. Und es war vielleicht eine ganz falsche Konstellation, dass ich mit einem Menschen zusammen war, der das von mir erwartet hat, der meine Seite der Medaille einfach nicht gesehen hat oder verstanden hat. Und das ist kein Vorwurf. Sie hat dann vielleicht einfach mich nicht nachvollziehen können und so weiter. Das ist ja vollkommen okay. Aber das habe ich daraus gelernt, dass ich in einem solchen Konstrukt einfach nicht funktionieren kann. Und jetzt muss ich einfach gucken, dass ich ein Konstrukt finde, in dem ich funktionieren kann.
Was mir spontan dazu einfällt, ist, dass ich in einem Podcast-Interview letztens gefragt wurde, was einer der prägendsten Momente meines Lebens war. Und ich da zurückgeblättert habe im Buch meines Lebens und bin auf eine Situation gestolpert, die jetzt nicht diese extremen Ausmaße hat, aber es war auch ein Beziehungsende. Und was jetzt sehr schmerzvoll für mich war. Und rückblickend ist das natürlich immer alles super cool zu beschreiben und positiv und konstruktiv, aber tatsächlich muss ich festhalten, dass dieses Beziehungsende mein komplettes Leben verändert hat. Weil ich aus dieser Beziehung rausgegangen bin und habe mir die Frage gestellt, was stimmt mit mir nicht? Und ich habe angefangen, mich mit mir zu beschäftigen. Ich habe damals, ist ein paar Jahre her, damals das erste Buch gelesen, was so in die Richtung ging von Persönlichkeitsentwicklung. Das war von einem Mentalcoach. Und das war so das erste Buch, was mir so die Augen geöffnet hat, so nach dem Motto, Mensch, das ist ja Wahnsinn, ne? Das ist also, das Gefühl kennen, glaube ich, viele, die so das erste Mal so mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Berührung kommen. Und wir sind so begeistert in dem Moment, weil wir uns selbst spüren in dem Moment. Es geht nicht um das Buch oder um den tollen Autor und auch nicht Simon Sinek, was er da Tolles geschrieben hat, sondern wir entdecken uns selbst in dem Moment und dieses Potenzial, was in uns steckt. Und rückblickend habe ich mich nur mit diesen Themen beschäftigt, weil diese Beziehung kaputt gegangen ist. Und ich bin weit davon entfernt, dir irgendwie hier beiseite stehen zu können und dir irgendwelche Empfehlungen geben zu wollen, weil ich glaube, du bist da einfach auch fit genug. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dir das zurufen zu wollen, dass du in ein paar Jahren zurückblicken wirst und wirst sagen, ja, das war ein Obstacle und ich bin dran gewachsen.
Das ist ja auch nicht die erste Trennung in meinem Leben. Natürlich irgendwie die, wo jetzt am meisten mit dranhängen, mit Hausverkauf und so weiter und so fort. Aber ich sag mal so, ja, ich weiß, dass ich daraus stärker herausgehen werde und das bin ich jetzt auch schon. Ja, aber es ist natürlich immer noch irgendwie ein Prozess und der Weg ist da ja immer noch nicht zu Ende. Aber ich glaube, das sollten wir uns alle irgendwie mitnehmen, dass wir auch wenn es jetzt nicht so ein Shitstack ist wie bei mir, aber Corona ist ja für jeden gerade irgendwie nicht so die tollste Situation, dass das jeder für sich wissen sollte, dass er aus dieser Situation stärker rausgeht. Und das dauert vielleicht irgendwie ein paar Monate oder vielleicht auch 2, 3 Jahre. Aber dass wir dann zurückblicken und sagen können, wow, was habe ich denn in der Zeit eigentlich gelernt? Und für mich habe ich viel gelernt. Ich hatte Zeit, mich sehr viel mehr mit mir selber zu beschäftigen. Ich habe festgestellt, ich habe zu der Zeitpunkt ja noch in einem festen Job gearbeitet, wo ich jeden Tag 2 Stunden mit dem Auto, also 1 Stunde hin und 1 Stunde zurückgefahren bin. Mir ist aufgefallen, wie wichtig 2 Stunden am Tag sein können, die einfach mal nutzen kann für was anderes. Ich konnte über mich selbst nachdenken, viel mehr und so weiter. Also von daher, ich glaube, aus solchen Situationen geht jeder gestärkt raus. Man muss es nur zulassen, man muss es sehen und man muss jetzt nicht einfach nur auf negativ schalten.
Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle an alle, die uns gerade beim Autofahren zuhören, über die Autobahn rasen oder im Stau stehen und sich freuen, dass sie die Zeit doch ganz gut nutzen. Dennis, lass uns zum Abschluss auf die obligatorische Rubrik der Halbsätze kommen. Ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan, ob kurz oder lang, ist dir überlassen. Ganz in meinem Element bin ich, wenn
ich mit coolen Leuten irgendwelche Ideen jonglieren könnte und kann. Und ja, das ist Energie pur.
Ich bin ein Andersmacher, weil
ich glaube, die knapp letzte Stunde sagt ja irgendwie schon ein bisschen, ich will anderen Leuten zeigen, dass es anders geht und vorausgehen und hoffen, dass sich Leute dadurch irgendwie angereizt und angesprochen fühlen, auch einfach mehr auf sich selbst zu hören, mehr auf ihre Wünsche zu hören und einen anderen Weg zu gehen, als es vielleicht gesellschaftlich irgendwie vorgesehen oder gewünscht ist.
Wenn ich beginne, an mir zu zweifeln, dann
verfalle ich leider viel zu oft im Zweifel und höre leider viel zu oft auf die Zweifel, muss für mich aber weiterhin lernen, nicht immer nur zu zweifeln und nicht immer nur auf die Zweifel zu hören, sondern bei den Zweifeln vielleicht ab und zu doch mal den Kopf in den Sand zu stecken und es nicht zu hören.
Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
Schwer. Wer mir spontan anfällt, ist Ali Maloji, den wir zweimal bei uns beim Festival als Speaker hatten, weil er einfach schon eine ziemlich geile Story hat, wie sein Leben bis jetzt war und wie er damit umgegangen ist und so weiter und so fort. Sehr inspirierend. Und er berührt auch viele Menschen damit und hilft vielen Menschen damit. Und das haben wir selber gesehen. Also er kümmert sich sehr viel beispielsweise um Jugendliche, die gerade auf diesem Weg sind, ihren eigenen oder ihren Weg im Leben zu finden. Und wir hatten dann eine Teilnehmerin letztes Jahr vom Festival. Sie war zu dem Zeitpunkt 15, dieses Jahr ist sie 16. Sie hat letztes Jahr vom Festival so viel daraus mitnehmen können. Sie hat Ali dann zu sich an die Schule geholt und war dann dieses Jahr bei uns selber Speakerin und hat quasi von dieser Erfahrung erzählt. Und Ali hat das Ganze quasi ausgelöst in ihr und es hat ihr Leben sehr stark verändert. Und das deswegen Ali für den Award.
Haken dran. Ihn habe ich schon lange im Hinterkopf, ihn irgendwann mal zu kontaktieren. Dann werde ich diesen Impuls jetzt nutzen. Dennis, ich danke dir für die vergangene Stunde. Ich danke dir für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit und das zutiefst ernst gemeint, weil ich meine, ich führe viele Interviews und ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dich so deinen Themen hingibst und dich so öffnest. Das ist keine Selbstverständlichkeit, deswegen ein ganz herzliches Dankeschön.
Danke, dass ich hier sein durfte.